2022
habe ich mit dem Wetten angefangen. Ich hatte ein kleines Geschäft und mein Plan war, es zu vergrößern, mit dem Geld, das ich dann durchs Wetten gewinne. Aber leider habe ich dann alle Profite in Wettscheine gesteckt und verspielt. Und heute habe ich dadurch sogar mein Geschäft verloren.
Glücksspiel in Afrika ist auf dem Vormarsch. Wie gerade gehört, in Malawi im Südosten. Dort ist die staatliche Regulierung der Wettanbieter noch in den Kinderschuhen. Das Angebot an Spielen und Wetten steigt aber rasant und die Gewinnaussichten der Konzerne ebenso. Und das in einem der ökonomisch ärmsten Länder der Welt. Oder vielleicht genau deshalb.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Hi, ich bin André Zanto und ich habe in der Schulzeit selbst mal ein paar Monate Fußballwetten online gespielt, bis der Einsatz dann weg war. Ich kann den Reiz also durchaus verstehen, welche Dimension das in Malawi hat mit dem Glücksspiel und dem Wettgeschäft. Das war mir aber noch nicht so bewusst, als Benjamin Breitegger uns davon erzählte, was er in Malawi recherchiert hat.
Okay, let me bet again.
Der Reichtum könnte jeden Moment eintreten. Auch an diesem Donnerstagvormittag.
Can I bet on black again? 300?
In einem dunkelgrün gestrichenen Flachbau starren sieben Männer auf Bildschirme, Bargeld und Wettscheine in der Hand. Sie hoffen auf das schnelle Geld. Ein digitales Roulette-Rad dreht sich, die Kugel hüpft langsam weiter. Die übertrieben gespielte Freude gilt mir. Ich habe mitgewettet, 300 Malawi Kwacha auf Schwarz, gerade mal 16 Cent. 32 Cent habe ich gewonnen, meinen Einsatz verdoppelt. Dass ich zuvor schon auf Rot gesetzt hatte und alles verloren habe, schon vergessen. Kurz darauf die nächste digitale Drehung. Alle paar Minuten geht das so.
Siehst du die Buchstaben am Rand des Rads? A, B, C und so weiter? Du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst darauf wetten, dass die Kugel in einer bestimmten Sektion zum Liegen kommt. Oder auf eine Farbe. Oder auf gerade oder ungerade Zahlen. Auch auf eine ganz bestimmte Zahl.
Okay.
Erklärt mir der Mann hinter der Theke. Der grüne Flachbau ist eines von hunderten Wettbüros der Firma PremierBet in Malawi. Die Männer setzen aufs digitale Roulette, das sie nur Spin nennen, oder auf reale Fußballspieler.
Wir versuchen es jeden Tag, wetten jeden Tag. Wir hoffen, dass sich unser Leben verbessert, verstehst du? Obwohl wir die meiste Zeit Geld verlieren, versuchen wir es weiter. Vielleicht schaffen wir es ja einmal.
Erzählt mir an einem anderen Tag Isaac Galetta, 33 Jahre alt, schwarzes T-Shirt. Er ist gut gelaunt, hat gerade nichts zu tun. Als Mechaniker in der Werkstatt seines Vaters verdient er nur Geld, wenn ihn jemand anruft für einen Job. Ein regelmäßiges Einkommen hat er nicht, wie die meisten seiner Freunde. Für sie alle gehört der tägliche Besuch in den Wettbüros zum Alltag. Galetta selbst wettet seit mittlerweile 11 Jahren, setzt dann oft auf Inter Mailand, auch wenn er die gegnerische Mannschaft nicht kennt.
Ich setze meist so ab 500 Kwacha, knapp 30 Cent. Ich meine, man kann schon ab 8 Cent wetten, aber ich versuche es meistens mit einem höheren Einsatz. Je mehr ich wette, desto höher mein Gewinn, verstehst du?
Hier in Malawi, in Südostafrika, wird es den Zockern leicht gemacht. Das nächste PremierBet-Wettbüro ist nie weit entfernt, die Werbung dafür allgegenwärtig. Über die Hauptstadt Lilongwe verteilt versprechen LKW-große Werbeflächen 100% Sports-Bonus, wenn sich die neuen Kunden online registrieren. An Straßen wie dem Independence Drive hängt an jedem Strommast dasselbe Plakat 6-7 Mal hintereinander. Und nichts, so scheint es, wird in dem 22-Millionen-Land häufiger beworben als das Versprechen auf das schnelle Geld.
The best. Just got better.
Sagt in der PremierBet-Werbung einer der berühmtesten Fußballstars Afrikas, Didier Drogba, früher in London bei Chelsea unter Vertrag. Für Wettfirmen und Online-Casinos sind afrikanische Länder lohnende Märkte. Noch wenig reguliert, mit schwachen Kontrollen. Hunderte Millionen junger Menschen, die immer mehr Smartphones besitzen, sind potenzielle neue Kunden. Online sollen 2024, je nach Schätzung, grob zwischen 2 und 5 Milliarden Euro auf dem Kontinent umgesetzt werden. Im Europavergleich zwar wenig, doch der Markt wächst.
Du kannst zu PremierBet gehen und dort deine Wettscheine abholen oder direkt am Smartphone wetten.
10, 30 oder 60 Cent pro Wette, das klingt nicht viel. Aber Malawi, bekannt vor allem für seine Tabakexporte, zählt laut den Vereinten Nationen zu den 10 ärmsten Ländern der Welt. Mehr als 2/3 der Einwohner leben unter der internationalen Armutsgrenze von 2 Euro pro Tag. Wie Isaac Galletta treibt die meisten Wettenden daher die Hoffnung auf den großen Gewinn. Die Hoffnung, zu den wenigen Glücklichen zu zählen, die die Wettfirmen ins Rampenlicht stellen, über die die lokalen Zeitungen immer berichten. Seltener schreiben sie über die Spielsüchtigen.
Es gibt da eine Hotline, die kann man anrufen. Wenn man zu viel Geld verliert und zu viel darüber nachdenkt, wirkt sich das auf die Psyche aus. Dann kann man sich Hilfe holen.
Isaac Galletta hält sich nicht für spielsüchtig. Andere würden sich Geld leihen oder stehlen, um Wetten absetzen zu können. Das sei problematisch. Er hingegen verwette nur sein eigenes Geld. Seine Gewinne in 11 Jahren? Immer wieder mal 2 oder 3 Euro. Einmal habe er 8 Euro gewonnen, so viel, wie er in der vergangenen Woche verspielt hat. Das erfährt man erst, wenn man nachhakt und selbst nachrechnet.
Ich habe mir meine Verluste nie ausgerechnet, keine Ahnung. Aber du erinnerst mich daran, dass ich auch das nicht will. Das wäre schmerzhaft. Ich will mir eher ausrechnen, was ich gewinnen kann und nicht, was ich verliere.
Auf Interviewanfragen für diesen Bericht hat die Wettfirma PremierBet vor Ort mit einer Absage reagiert. Mit der nationalen Glücksspielbehörde in Malawi kam erst Wochen später ein Online-Interview zustande. Rachel Michiger leitet die Malawi Gaming and Lotteries Authority.
Vor 2 Jahren waren wir 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jetzt sind wir 30. Und je weiter wir wachsen, desto mehr Menschen werden vor Ort sein und das geltende Gesetz durchsetzen.
Michiger arbeitet seit 2 Jahren für die Behörde. Seitdem wurden Glücksspielgesetze aus den 90ern novelliert. Der Staat blocke illegale Casino-Seiten, sagt sie, und in Zukunft soll eine Software der Behörde Zugriff auf Spielerdaten geben. Was sie im Gespräch auch sagt, die Steuereinnahmen liegen derzeit bei rund 5 Millionen US-Dollar. Ihr Job ist es auch, das Land attraktiver zu machen für die Glücksspielindustrie.
Wir haben eine wunderschöne Insel namens Likoma. Die bietet eine wunderbare Gelegenheit zum Investieren. Unternehmer könnten da draußen ein Mini-Macau oder ein Mini-Las Vegas schaffen.
Das soll auch Touristen nach Malawi locken. Wie viele Menschen im Land spielsüchtig sind, wisse die Behörde nicht. Aber, so Michiger, man übernehme die Behandlungskosten für einige Betroffene. Wer mehr über die Folgen der Spielsucht erfahren will, ist im St. John of God richtig. Ein privates Krankenhaus, das einzige in Malawi, das sich um Spielsüchtige kümmert.
Please take a seat.
Thank you.
Meet Tabitha, she's our addiction specialist.
Hello, very nice to meet you. My name is Benjamin.
I'm Tabitha.
Tabitha Zole arbeitet dort als Suchtexpertin.
Das Problem ist groß, aber die Behandlung hier kostet Geld und nur sehr wenige Fälle melden sich bei uns. Aus finanziellen Gründen und auch, weil es an Bewusstsein fehlt, dass Glücksspiel zum Problem werden kann, zur Krankheit, die behandelt werden muss, die eine Therapie braucht.
Auf Nachfrage erfahre ich, gerade mal 2 Patienten sind derzeit wegen Spielsucht in Behandlung. Die anderen Fälle sind Alkohol- und Drogensüchtige. 4 Wochen dauere die Therapie, die mehr als 200 Euro kostet.
In diesen 4 Wochen bieten wir unseren Klienten kognitive Verhaltenstherapie, Gruppentherapie und Familiensitzungen und spirituelle Begleitung. Und wir arbeiten mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Nach Ende des 4-wöchigen Programms entlassen wir unsere Klienten dann in Selbsthilfegruppen.
Wie riesig das Problem im Land wirklich ist, lässt Tabitha Zole durchblicken. Zwar gäbe es keine offiziellen Statistiken, aber für eine Studie seien bereits Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene bis 35 befragt worden. In einer Region Malawis wette demnach bereits jede 2. Person dieser Gruppe. Kann das sein? Der Sozialwissenschaftler Junius Mabu Sichali sagt, das sei realistisch. Ich treffe den 36-Jährigen in einem günstigen Mittagslokal am Rande einer staubigen Straße in einem der weitläufigen Viertel Lilongwes. Sihali beschäftigt sich seit längerem mit Glücksspiel. Für seine Doktorarbeit an der University of Bath in Großbritannien untersucht er, wie Firmen in Subsahara-Afrika dafür werben.
These people, they don't just become irresponsible gamblers anyhow. No. Talk of aggressive marketing mechanism that these people are using.
Aggressiv nennt er die Werbemethoden in Malawi. Die allgegenwärtigen Poster, die regelmäßigen E-Mails und SMS, die einen daran erinnern, wieder eine Wette zu platzieren. Wettfirmen sponsern Vereine, prominente Sportler und Musiker werben für sie. Es gebe schlicht kein Entkommen. Und er betont, die allermeisten jungen Malawier spielen nicht zum Vergnügen.
It's leisure, it's entertainment for the rich.
Für die Reichen ist das Freizeitvergnügen, Unterhaltung. Aber für die Armen nicht. Sie sehen Glücksspiel als Einkommensquelle, als Möglichkeit, Geld zu verdienen. Schau dir die Wettbüros an. Die sind hier, in diesen Gegenden, nicht in den wohlhabenden Gegenden. Die Armen glauben, damit verdiene ich Geld, das mir helfen wird.
Sie träumen von einem besseren Leben. Natürlich passiere oft das Gegenteil. Spieler verlieren ihr gesamtes Geld, verlieren geborgtes Geld. Konflikte in Familien brechen aus, gehen auseinander. Spieler werden depressiv und immer wieder nehmen sich Menschen das Leben aufgrund von Verschuldung, Scham, Hoffnungslosigkeit. Sihali selbst hat zum Suizid eines erst 16-Jährigen geforscht.
In Malawi predominantly it's men.
In Malawi sind es vor allem Männer, die dem Glücksspiel verfallen. Aber wir sehen auch, dass zuletzt immer mehr Frauen mitmachen.
But lately we have seen a rise in female participation.
Eine von ihnen ist Atupile Mkandawiri, bunter Wickelrock, hochgesteckte Haare. Sie wohnt in einer Hütte mit Wellblechdach in einem ruhigen Viertel der Hauptstadt Lilongwes. Fürs Gespräch setzen wir uns auf Hocker in den Schatten eines Baumes, weg von den Nachbarn.
2022 habe ich mit dem Wetten angefangen. Ich hatte ein kleines Geschäft und mein Plan war, es zu vergrößern, mit dem Geld, das ich dann durchs Wetten gewinne. Aber leider habe ich dann alle Profite in Wettscheine gesteckt und verspielt. Und heute habe ich dadurch sogar mein Geschäft verloren.
Erzählt sie in ihrer Muttersprache Chichiwa. Sie spricht ruhig und überlegt. 34 Jahre ist sie alt, hat einen Sohn, der eigentlich in die Secondary School gehen sollte, eine weitergehende Schule. Doch jetzt kann Mkandawiri die Schulgebühren nicht mehr stemmen. Sie schaut auf den staubigen Boden. Am Rande des Grundstücks, direkt an der rumpeligen Asphaltstraße, hatte sie bis vor wenigen Monaten noch einen Stand, verkaufte Tomaten, Süßkartoffeln und Bier und verdiente gut, 16 Euro jeden Tag. Dann begann sie, am Nachmittag das Geld zu verspielen, das sie am Vormittag eingenommen hatte.
Meine Familie war dagegen und sie hat mich gehasst dafür. Aber ich konnte nicht aufhören, weil ich immer hoffte, eines Tages zu gewinnen. Aber heute habe ich nichts mehr, auf das ich mich stützen kann. Ich bin jetzt abhängig von dem Geld, das mir meine Familie gibt.
Sie wettete auf Fußballspiele, obwohl sie vom Sport nichts verstehe. Vertraute auf die Tipps anderer, verzockte ihre Tageseinnahmen auch beim digitalen Roulette, das auf den Bildschirmen der Wettbüros in Dauerschleife läuft. Ein Smartphone besitzt Mkandawiri nicht. Sonst hätte sie möglicherweise auch Handyguthaben in die Online-Spiele Aviator oder Navigator gesteckt. Es sind sogenannte Crash-Games. Ein Flugzeug fliegt immer höher, ab einem gewissen Zeitpunkt vervielfacht sich der eigene Einsatz. Jederzeit kann man auf Auszahlen klicken, doch irgendwann fliegt das Flugzeug weg und der Einsatz ist verspielt. Oft schneller, als man klicken kann. Wer hier Geld verzockt, verzockt es meist anonym. Ob Erwachsener oder Kind, wird nicht überprüft. Zur Online-Anmeldung muss man sich nicht ausweisen, auch keinen richtigen Namen angeben. Allerdings müsse jede SIM-Karte auf einen Erwachsenen registriert sein, so die Glücksspielbehörde in Malawi. Kann man das problematische und pathologische Spielen eindämmen? Der malawische Sozialwissenschaftler Junius Mabosihali sagt, Wettfirmen und auch nationale Behörden sprechen von verantwortungsvollem Spielen, doch das greife zu kurz. Die Industrie könne nicht abhängig machende Produkte schaffen, dafür werben und dann sagen, selbst schuld, wenn du süchtig wirst, Spiel doch verantwortungsvoll.
But if we employ a public health approach, maybe that would work.
Es bräuchte einen Ansatz für die öffentliche Gesundheit.
When we had COVID.
Wie bei der Covid-Pandemie. Dort wurden alle involviert. Es gab massive Anstrengungen, um klarzumachen, das ist ein Problem von uns allen. Beim Glücksspiel kennen viele die Risiken gar nicht und die Größe des Problems, dass es zu Sucht führen kann. In der Corona-Pandemie haben alle darüber gesprochen, in der Politik, dem Gesundheitsbereich, der Gemeindearbeit. Man hat gesagt, lasst uns das Problem gemeinsam bekämpfen und hat dann schrittweise gehandelt.
Everyone had a role to play. So this is a common problem. Let's deal with this.
Einfache erste Schritte wären etwa mehr staatliche Aufklärung zu Glücksspiel und Werbung dafür gesetzlich einzuschränken.
Jemand, der mit Sucht kämpft und dann dauernd mit Werbung konfrontiert ist, die einem sagt, wette jetzt, der wird es nicht schaffen, mit dem Wetten aufzuhören.
Der 33-jährige Isaac Galletta wettet weiter. Irgendwann könnte es ja soweit sein, irgendwann könnte der große Gewinn kommen. Ob der dann ein Grund zum Aufhören wäre, oder viel mehr Motivation weiterzumachen?
What would make you stop? I don't think I ever sit down and say that I'm gonna stop.
Was mich zum Aufhören bewegen würde? Ich könnte aufhören, wenn ich ein stabiles Leben habe und finanziell abgesichert bin oder so etwas. Vielleicht, ja. Vielleicht könnte ich dann aufhören.
Maybe I believe that maybe I can stop.
Glücksspiel in Malawi. Benjamin Breitegger mit dieser Recherche, die gefördert wurde vom European Journalism Center. Ja, und ein Ansatz, der mir einfällt zur Lösung vieler Herausforderungen, ist hier auch Bildung. Und darüber wollen wir sprechen mit Nils Kunz. Er kommt aus Darmstadt und hat noch zu Schulzeiten vor 8 Jahren mit anderen Mitstreitern in Malawi eine Nichtregierungsorganisation aufgebaut, die sich Next Generation Africa nennt und inzwischen 50 Schulen bei der digitalen Bildung unterstützt mit der Software Xulendo. Und er ist gerade gestern aus Afrika zurück und jetzt hier im Studio. Hallo.
Hallo, ich freue mich da zu sein.
Herr Kunz, bevor wir gleich über diese Bildungssoftware sprechen, erstmal, was hat Sie vor 8 Jahren das erste Mal nach Malawi gebracht?
Unser Projekt ist letztendlich aus einer Schulpartnerschaft entstanden zwischen meiner ehemaligen Schule und einer malawischen Schule. Und damals sind mein Kollege und ich gemeinsam nach Malawi gereist und dort ist dann durch Absprache zuvor auch schon dieses Projekt entstanden. Und der Fokus war auf dem großen Mangel an Bildungsmaterialien an dieser Schule vor Ort. Aber die Schule hatte gleichzeitig auch einen Computerraum, der von einem ehemaligen digitalen Projekt gespendet wurde, aber der vor Ort nicht genutzt wurde. Die Computer waren voller Viren und dementsprechend ist damals die Idee entstanden, dass man dieses Potenzial des Computerraums nutzen könnte, um Zugang zu Bildung zu verbessern.
Und was hat Sie gereizt an dem Land, in das Sie ja nun seit 8 Jahren immer mal wieder auch selber reisen?
Letztendlich war natürlich der Startpunkt diese Schulpartnerschaft, aber dann vor Ort hat mich das Land ja durch seine wirklich atemberaubende Natur beeindruckt, gerade auch entlang des Malawisees, der sehr dicht besiedelt ist und auch eine wichtige Lebensgrundlage darstellt, gibt es wirklich ja wunderschöne Flecken.
Mhm. Sprechen wir über die Software von Ihnen, Xulendo. Das ist eine Bildungssoftware, die interessanterweise offline genutzt werden kann. Was können denn diese 50 Schulen in Malawi damit machen?
Genau, Xulendo ist letztendlich eine Initiative, die darauf abzielt, Bildung in Malawi leichter zugänglich zu machen und durch digitale Technologien zu verbessern. Unsere Hauptlösung ist die Xulendo Digital Library und das ist letztendlich eine Bildungsplattform, die ist sowohl online verfügbar als auch offline verfügbar auf unseren Xulendo Miniservern und stellt eine Vielzahl von lizenzfreien Bildungsmaterialien bereit, die an den Lehrplan angepasst sind und häufig auch von Lehrenden vor Ort erstellt wurden.
Aber wie funktioniert das praktisch? Also was ist dann, wenn man bei Ihnen Partner ist des Projektes, was hat man dann mehr als andere Schulen, die nicht Partner sind?
Bei den Offline-Schulen, also da, wo Xolendo Offline-Server sind, wird ein lokales Netz aufgebaut und dort können dann Schulen, entweder wenn sie bereits einen Computerraum haben, wie unsere damalige Partnerschule, oder auch Lehrende mit ihren eigenen Geräten oder mit ihren Handys dann einfach über ein lokales Netz, über WLAN auf diesen Server zugreifen und dann somit Zugang zu einer Vielzahl von Bildungsmaterialien.
Mhm. Malawi, haben wir schon gehört, gehört zu den 10 ökonomisch ärmsten Ländern der Welt. Wie ist denn ansonsten die Bildungslandschaft?
Generell haben die Schulen eine große Herausforderung, gerade auch was Lehrpersonal angeht, häufig unterbesetzt. Teilweise mangelt es auch an Ausbildung für Lehrende, aber nach wie vor sind auch der Zugang zu Bildungsmaterialien selbst, also das sind Bücher, Karten, chemische Substanzen für den Chemieunterricht und so weiter, fehlen auch enorm.
Das heißt, da schafft man Abhilfe, indem man diese digitale Serverstruktur in den Schulen, vor allen Dingen auf dem Land, wo es kein Internet gibt, aufbaut?
Genau, also viele Schulen haben auch gar keine Bücher teilweise oder auch für manche Fächer keine Bücher. Und Xolendo bietet Lehrmaterialien für diese Fächer. Und dann können Schülerinnen und Schüler und aber auch Lehrende über Xolendo auf Bildungsinhalte zugreifen.
Mhm. Malawi, habe ich gelesen, feiert in diesem Jahr seine 60-jährige Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Die Sprache ist ja geblieben als Amtssprache, das Englische. Auf welchem Weg sehen Sie das Land jetzt in Bezug auf Eigenständigkeit, Prosperität, Entwicklung?
In Malawi passiert enorm viel. Ich habe auch eine Zeit lang in Lilongwe, in der Hauptstadt, gelebt und dort ist wirklich enorm viel Dynamik drin. Aber es bleiben immer noch viele Herausforderungen. Auch gerade gibt es eine große Cost of Living Crisis, also Preise sind stark gestiegen. Und dementsprechend hat Malawi noch einige Herausforderungen vor sich, aber ist bestimmt auf einem guten Weg.
Und wie stabil politisch schätzen Sie das Land ein?
Malawi wird als ein sehr politisch stabiles Land angesehen und ist deswegen auch von vielen Ländern gerne als Partnerland gesehen.
Und wie geht es mit Ihrer NGO weiter? Sie haben ja sehr viele Mitarbeiter inzwischen vor Ort, haben Sie mir erzählt, und die regeln das im Prinzip jetzt allein?
Genau, wir arbeiten ganz eng mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen, haben mittlerweile auch ein Team vor Ort, das sich um Xolendo kümmert, und dementsprechend bauen wir nach und nach auch immer mehr die Abhängigkeit von außen ab. Das war uns von Anfang an ganz wichtig. Nachhaltigkeit war von Anfang an eine Priorität, und vor Ort arbeitet unser Team stark mit Lehrenden auch zusammen, die gemeinsam Bildungsinhalte herstellen, die dann Xolendo noch mit mehr Inhalten bereichern.
Nils Kunz, einer der Gründer der NGO Next Generation Afrika. Vielen Dank.
Gerne, danke sehr.
So, und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir schauen in der Weltzeit ja immer auf alles außerhalb der deutschen Grenzen, aber innerhalb ist ja gerade auch viel los, und dafür wollen wir euch jetzt noch den Podcast Der Tag empfehlen. Auch hier aus dem Deutschlandfunk. Sarah Zerbak ist da einer der Hosts. Hi Sarah.
Hi André, grüß dich.
Wir wollen jetzt mal auf euch ein bisschen hinweisen, weil gerade so viel los ist im September. Im Basketball würde man sagen Crunch-Time. Wie ist das gerade für euch?
Boah, lohnt sich natürlich besonders reinzuhören. Also wir haben ja alles durch die Bank, ne? Wir haben ja Innenpolitik, Außenpolitik, Sport, selbst mal irgendwie royale Themen irgendwie hier und da. Also wir machen alles, was wichtig ist an dem Tag. Aber im Moment, klar, Landtagswahlen, ne? Die sind natürlich das Schwergewicht. Und wir haben gestern zum Beispiel in unserer Episode, haben wir wirklich alles gegeben und den Allrounder gemacht, ne? Also erstmal Thüringen, Sachsen und dann noch bundespolitische Auswirkungen aus Berlin. Und da werden wir natürlich jetzt auch im ganzen September immer mal wieder Akzente setzen, und tatsächlich habe ich mich auch heute Morgen zusammen mit meiner Kollegin hingesetzt und wir haben entschieden, dass heute auch nochmal zwei Themen tatsächlich mit grober Überschrift Landtagswahlen unterkommen. Also ich spreche zum Beispiel mit Ayman Kasava. Der ist Mitglied bei DAMOST in Thüringen, also dem Dachverband der Migrantinnenorganisationen in Ostdeutschland. Mhm. Und von dem möchte ich mir jetzt mal ein bisschen ausführlicher erzählen lassen, wie sich migrantische und ja auch migrantisierte Menschen in Thüringen und Sachsen fühlen, nachdem die AfD da über 30% der Stimmen bekommen hat. Da gibt es ja schon wirklich einige, die sich tatsächlich überlegen, ob sie jetzt auswandern oder später fliehen. Das ist so der krasseste O-Ton, den ich jetzt so seit der Wahl gehört habe. Ja, das ist unser Thema und passend dazu lasse ich mir außerdem erklären, ob das Bündnis Sarah Wagenknecht denn wirklich so eine Blackbox ist, wie es ja die politische Konkurrenz jetzt ganz gern behauptet. Das machen wir mit dem Politikwissenschaftler André Brodersch aus Erfurt und freue ich mich drauf. Das ist natürlich so ein bisschen einfach das unschlagbare Konkurrenzthema gerade, wohinter alles andere jetzt nochmal hinten anstehen muss.
Na klar, und es geht ja auch weiter noch mit den Landtagswahlen in Brandenburg dann am 22. September.
Yep.
Wer euch der Tag noch nicht kennt, immer bis 17 Uhr gibt es das Audio von Montag bis Freitag. Ist das sowas wie eine Tagesschau nur früher?
Ja, also vom Anspruch her vielleicht schon, aber dann auch wieder nein, weil die Tagesschau, die packt ja in ihre 15 Minuten so 6-7 Themen und das Wetter. Und wir sortieren da viel stärker aus und konzentrieren uns auf 2 Themen, dann aber in der Tiefe. Das ist bei uns einfach die Formatidee, dass wir sagen, die Live-Ticker, die gibt's inzwischen überall, zu Recht, ne, im Radio, im Netz, im Fernsehen. Aber manchmal, das merken wir dann eben doch, ist die Halbwertzeit einer Nachricht dann ziemlich kurz. Und deswegen haben wir uns gefragt, wie man die beiden wichtigsten Themen des Tages in einen Podcast packen kann, der auch morgen oder nächste Woche noch hörenswert ist. Weil die Nachricht ja vielleicht morgen nicht mehr neu ist, aber das Thema trotzdem relevant bleibt. Und wir nehmen da also so ein bisschen das Tempo raus, ordnen Themen stärker ein mit unseren GesprächspartnerInnen und erklären Zusammenhänge und vor allem, warum ein Thema uns interessieren sollte und relevant ist.
Sarah Zerback, einer der Hosts von Der Tag, aktuelle Themen vertieft, aber ohne Wetter. Vielen Dank, Sarah.
Danke für die Einladung.
Ich bin André Zanto, freue mich, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. In der nächsten Folge der Weltzeit machen wir mit Bildung weiter und fragen, wie Singapur zum Marktführer wurde. Bis dahin.